ARD.
Es ist der 20. Juli 1944. Es ist früh morgens. Wir befinden uns in einem Zug. In ihm sitzen nur ein paar wenige Passagiere. Einer von ihnen ist ein junger Mann. Er ist der Hauptdarsteller dieser Folge. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Er befindet sich auf dem Weg in die Wolfsschanze. So wird das Führerhauptquartier damals genannt. Und dort wird er ihn treffen. Adolf Hitler. Im Zug stellt er seinen Aktenkoffer vorsichtig auf den Boden. Denn in diesem befinden sich zwei Bomben. Freunde des Wissens, erstmal muss ich sagen, dass wir uns wieder durch 3000 Nachrichten und Kommentare von euch gelesen haben. Und das machen wir immer extrem gerne. Vor allem dieses Mal, weil sehr, sehr schnell klar wurde, dass ihr extrem große Lust auf den WhatsApp-Kanal habt. Das hat uns wirklich sehr gefreut. Also haben wir uns gedacht, naja gut, machen wir ihn halt. Er ist jetzt für euch am Start. Ihr findet den Link zum Kanal direkt in den Shownotes dieser Folge und alternativ könnt ihr auch auf WhatsApp gehen, dann unten links auf Aktuelles und in der Suche Wissen mit Johnny eingeben. So oder so kommt ihr dann dahin. Wir werden im Kanal Hintergrundinfos zum Podcast teilen und euch auch weitere Möglichkeiten geben, so ein bisschen am Podcast teilzunehmen. Vielen Dank auf jeden Fall für euer Interesse daran. So, jetzt aber fertig mit allem Organisatorischen. Nichts wie rein in eine wieder sehr, sehr spannende Folge, wie ich finde. Es wird um einen Tag gehen, der beinahe die Weltgeschichte verändert hätte. Wir werden erklären, wer Graf von Stauffenberg war, wie er von einem hohen Offizier und auch sehr begeisterten Anhänger Hitlers zu einem Überläufer wurde, der sich gegen die Nazis gestellt hat, was genau Operation Walküre war und wie das Attentat ablief. An dieser Stelle auch wieder ein Hinweis besonders an die Jüngsten unter euch. Es wird in dieser Folge erneut um die erbarmungslose Gewalt und die gezielten Verbrechen an der Menschlichkeit des Zweiten Weltkrieges und auch um ein Attentat gehen. Bitte hört die Folge also mit jemandem zusammen oder nur dann alleine, wenn ihr euch mit diesen Themen wohlfühlt. Wir gehen also rein und lösen alles rund um das Stauffenberg-Attentat. Denn ihr hört Wissen mit Johnny. Kapitel 1. Der junge Graf. Klaus Philipp Maria Schenk, Graf von Stauffenberg, wie er vollständig heißt, kommt im Jahr 1907 zur Welt. Wie der Name von Stauffenberg vermuten lässt, gehört die Familie damals zum süddeutschen Uradel. Sie verkehrt in ziemlich einflussreichen Kreisen der Gesellschaft. Klaus wächst mit seinen beiden älteren Zwillingsbrüdern auf, zu denen er sein ganzes Leben lang eine sehr enge Beziehung hat. Sie sind 2 Jahre älter als er. Er besucht zunächst eine private Schule in Stuttgart, bevor er dann an ein öffentliches Gymnasium wechselt. Er wird von seinen Lehrern als extrem intelligent und diszipliniert beschrieben. Schon früh beginnt er sich extrem für das Militär zu interessieren. Er liest viel von großen historischen Feldherren wie Napoleon und Friedrich dem Großen. Auch der Erste Weltkrieg prägt ihn sehr. Er ist damals noch sehr jung, zwischen 7 und 11 Jahren während des Kriegs. Aber besonders die deutsche Niederlage beschäftigt ihn schon damals. Klaus von Stauffenberg will daher selbst ein großer General werden und Deutschland zu alter Stärke führen. Er bewirbt sich daher kurz nach seinem Abitur im Alter von 18 Jahren bei der Reichswehr, dem direkten Vorläufer der Wehrmacht. Und sie nehmen Klaus. Das ist damals eine besonders große Ehre, weil das deutsche Heer ist ja durch den Versailler Vertrag auf maximal 100.000 Soldaten reduziert worden. Daher wird sehr genau selektiert, wen man nimmt. Anfangs dient er als Anwärter in einer Reiterstaffel. Anwärter bedeutet, dass er damals in eine Art Ausbildungs- oder Probephase kommt. Er muss sich also erstmal beweisen. Und Stauffenberg fällt auf. Nicht nur ist er ein ausgezeichneter Reiter, auch sein taktisches Talent, sein Pflichtbewusstsein und seine hohe Intelligenz lassen ihn schnell zum Leutnant aufsteigen. Was dann in Deutschland Schreckliches passiert, wissen wir durch die Podcast-Folgen zum Zweiten Weltkrieg. 1933 ergreifen die Nationalsozialisten die Macht. Stauffenberg ist sich unsicher, wie er das finden soll. Einerseits gefällt ihm, dass die neue Wehrmacht so viele zusätzliche Soldaten rekrutiert. Ein starkes Heer, damit könnte man Deutschland zur alten Größe führen. Er ist anfangs auch noch großer Fan vom charismatischen Adolf Hitler und überzeugt davon, dass dieser der genau richtige Mann für das Deutsche Reich ist. Aber auf der anderen Seite wurde Stauffenberg auch tief katholisch erzogen und hat von Anfang an Probleme mit dem Rassismus der NS-Ideologie. Seine Tochter Konstanze lebt noch heute. Sie fasst den damaligen inneren Konflikt ihres Vaters in einem Interview vor ein paar Jahren zusammen.
Mein Vater war nie ein begeisterter Nazi. Er war überhaupt kein Nazi. Er war ein begeisterter Soldat, das war er.
Und auch Stauffenbergs Begeisterung, Soldat zu sein, soll sich schon bald auflösen. Es ist mittlerweile das Jahr 1938. Die Wehrmacht plant gerade die Invasion Polens und damit den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Stauffenberg ist mittlerweile Operationsstaboffizier. Das ist eine damals schon ziemlich hohe militärische Position und er ist auch an der Planung zahlreicher Kriegsoperationen direkt beteiligt. So auch am Angriff auf Polen. Als so hoher Offizier ist er selbst in der Nacht der Invasion an der Front vor Ort. Und Stauffenberg erlebt hier erstmals die Schrecken des grausamen Krieges am eigenen Leib. Kapitel 2: Stauffenbergs Wandel. Der Zweite Weltkrieg ist also ausgebrochen. Nach der Planung zur Invasion Polens plant Stauffenberg nun auch den Westfeldzug nach Frankreich und mit Operation Barbarossa auch den Angriff auf die Sowjetunion mit. Sein unglaublich hohes taktisches Geschick verschafft ihm weitere Beförderung. Es ist das Jahr 1942. Er ist mittlerweile in den Generalstab des Heeres aufgenommen worden. Es gibt fast keine viel höhere Position damals. Doch die Begeisterung für diese Beförderung sind in ihm verschwunden. Vor allem, weil er immer mehr Einblick in die schrecklichen Vorgehensweise der Nationalsozialisten erhält. Vernichtungskriege, die systematischen und geplanten Massenmorde an der jüdischen Bevölkerung, unmenschlicher Umgang mit Kriegsgefangenen. Er schließt sich daher dem militärischen Widerstand an. Gemeinsam mit seinem Bruder Berthold arbeitet er mit den Mitgliedern des Kreisauer Kreises. Sie erstellen Konzepte für eine grundlegende staatliche, wirtschaftliche und soziale Neugestaltung Deutschlands, nachdem sie die NS-Diktatur gestürzt haben. Das alles ist ein unglaublicher innerlicher Spagat, weil er ist ja noch immer ein hohes Mitglied der Heeresführung. Und als dieses versucht er damals schon, den Schaden zu minimieren. Beispielsweise ist er bereit dafür, Stalingrad an der Ostfront aufzugeben. Wir erinnern uns, Deutschland kämpft damals gerade einen ausweglosen Kampf in der tiefsten Sowjetunion bei Temperaturen bis zu minus 40 Grad. Doch Stauffenbergs Vorstoß, den eigenen Leuten einen Rückzug aus Stalingrad zu ermöglichen, wird von Hitler ignoriert. 250.000 deutsche Soldaten werden deshalb daraufhin erfrieren, in Kämpfen fallen oder in Gefangenschaft sterben. Nur 6.000 von ihnen überleben und kehren nach Deutschland zurück. Nach der Katastrophe von Stalingrad ist Stauffenbergs Wut auf Hitler und seine militärische Führung am Brodeln. Und es soll nicht besser für ihn werden. Weil die Wehrmacht nicht nur in der Sowjetunion in Probleme gerät, sondern auch in Nordafrika, wird Stauffenberg als erfahrener Offizier dorthin versetzt. Seine Aufgabe hier ist es, einen geordneten Rückzug der eigenen Truppen zu organisieren, als es am 7. April 1943 passiert. Gegen Vormittag bewegt sich eine deutsche Fahrzeugkolonne durch die heiße tunesische Wüste. Die Soldaten müssen sich beeilen, weil die Alliierten rücken immer näher. Plötzlich hört Stauffenberg ein Geräusch. Dann tauchen sie am Himmel vor ihnen auf. Alliierte Jagdbomber. Die deutschen Soldaten geraten in schweren Beschuss. Auch das Fahrzeug, in dem Stauffenberg sitzt, wird heftig getroffen. Als der Angriff vorüber ist, retten Kameraden den schwer verletzten Graf aus dem Wrack. Stauffenberg wird zunächst in ein Feldlazarett gebracht und sofort notoperiert. Er überlebt gerade so. Als er außer Lebensgefahr ist, fliegt man ihn zur besseren Versorgung zuerst nach Italien, dann kommt er in ein Krankenhaus nach München. Stauffenbergs Genesungszeit ist lang. Er verliert sein rechtes Auge, seine rechte Hand, zwei Finger der linken und er leidet dazu noch schwere innere Verletzungen. Er hat unglaublich großes Glück, dass er überhaupt überlebt. Seine Regeneration dauert mehr als ein halbes Jahr. Und in dieser Zeit, in der er mehr oder weniger komplett an das Krankenhausbett gefesselt ist, fasst er den entscheidenden Entschluss. Er will Hitler stürzen. Kapitel 3: Operation Walküre. Stauffenberg ist sich also sicher. Es ist Zeit, dass jetzt etwas getan wird. Das ist der erste Teil eines berühmten Zitats von ihm. Wir haben mittlerweile das Jahr 1944. Wie wir gelernt haben, ist der Krieg aus deutscher Sicht an diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr zu gewinnen. Die strategische Lage ist katastrophal, die Alliierten an allen Fronten auf dem Vormarsch. Und an dieser Stelle muss man eine Sache erklären. Man hört zwar immer wieder den Namen Stauffenberg, doch er ist nicht der erste oder einzige, der sich gegen Hitler auflehnen will. Im Dunkeln, rund um das NS-Regime, entstehen, besonders seit Deutschlands Invasion in Polen, immer wieder diverse Widerstandsbewegungen. Es sind ehemalige Politiker, Zivilisten, hochrangige Offiziere oder Studenten, wie etwa die Weiße Rose. Sie alle wollen Hitler stürzen. So kommt es über die Zeit auch zu zahlreichen Attentatsversuchen. Bereits im Jahr 1939 platziert Georg Elser, ein deutscher Schreiner, eine Sprengstoffbombe in einem Bürgerbräukeller in München. In diesem hält nämlich Hitler eine Rede, doch dieser verlässt danach das Gebäude allerdings 13 Minuten zu früh. Die Bombe explodiert, richtet auch schweren Schaden an, doch Hitler ist nicht mehr vor Ort. Zwei Jahre später, 1941, will Henning von Treskow, ein sehr hoher Wehrmachtsgeneral, Hitler während eines Frontbesuchs erschießen lassen. Doch dieser ist zu gut bewacht. Der Schütze kommt nicht nah genug an ihn ran. Treskow lässt nicht locker, er plant einen weiteren Anschlag. 1943 schmuggelt er erfolgreich eine Bombe in einer Cognacflasche an Bord von Hitlers Flugzeug. Doch der Zünder versagt, wahrscheinlich wegen der zu niedrigen Temperaturen auf Reiseflughöhe. Das sind nur drei Beispiele von insgesamt 42 Attentatsversuchen auf Adolf Hitler, von denen man weiß. Mal kommt es zu technischen Problemen, mal wird der Attentäter vorher enttarnt, mal ändert Hitler spontan seine Pläne. Jeder Versuch scheitert. Doch jetzt kommt Stauffenberg ins Spiel. Wie wir bereits gelernt haben, ist er ein überaus intelligenter Mann, ein genialer Stratege. Und in immer wieder stattfindenden Gesprächen mit den restlichen Widerstandsanhängern wird ihm irgendwann der Schlüssel für seinen Attentatsplan klar. Operation Walküre. Der Name kommt aus der nordischen Mythologie. Eine Walküre ist eine göttliche Kriegerin, die über Sieg und Niederlage entscheiden soll. Und an dieser Stelle wird es jetzt etwas komplizierter, weil wir müssen einmal kurz erklären, wie das Ganze funktionieren wird. Operation Walküre ist nämlich eigentlich gar keine Erfindung von Stauffenberg oder des Widerstands. Im Ursprung ist es ein Sicherheitskonzept der Nazis. Ganz einfach ausgedrückt sollte das so funktionieren. Kommt es zu inneren Unruhen im Deutschen Reich, wie zum Beispiel durch Aufstände, soll sofort die Operation Walküre ausgerufen werden. Dadurch würden dann eine große Menge an Reservesoldaten, also Soldaten, die aktuell nirgendwo an einer Front kämpfen, überall im Deutschen Reich anfangen, wichtige Gebäude wie Funkhäuser, Ministerien oder Bahnhöfe gegen den Widerstand zu sichern. Damit soll verhindert werden, dass keine Verschwörung so einfach die Macht innerhalb des Deutschen Reichs gewaltvoll an sich reißen kann. Jetzt kommt der entscheidende Schlüssel. Der Widerstand plant damals nun, genau diese Funktionsweise auszunutzen. Und zwar, indem sie selbst die Kontrolle über diese Reservesoldaten übernehmen. Sodass sie, sobald Operation Walküre ausgerufen wird, selbst mit Hilfe der Reservesoldaten die Macht für sich sichern können. Dafür brauchen sie einen geeigneten General, dem Hitler vertraut. Und Hitler ist damals großer Fan von Stauffenberg. Natürlich ohne zu wissen, dass dieser ihn umbringen will. In dieser Zeit führt der Widerstand ganz viele komplexe Schachzüge aus, die vor allem mit Bürokratie zu tun haben. Wir fassen es aber jetzt hier relativ einfach zusammen. Im Endeffekt stimmt Hitler zu, dass Stauffenberg der neue Leiter von Operation Walküre wird und bringt so seinen eigenen Attentäter in die perfekte Position. Der Plan? Hitler umbringen, dann die Nachricht von seinem Tod so schnell wie möglich innerhalb des Deutschen Reichs verbreiten. Daraufhin hätten die Widerstandskämpfer rund um Stauffenberg sofort behauptet, dass jemand aus den eigenen Reihen, also jemand aus der SS, Hitler getötet hat und nun die Kontrolle an sich reißen will. Damit wäre dann als Schutzreaktion Operation Walküre in Kraft gesetzt worden, eigentlich um einen solchen Putsch zu verhindern. Jedoch wäre ja Stauffenberg derjenige, der die Operation Walküre steuert. Und so könnte man dann die Kontrolle über das Deutsche Reich mit Hilfe der Reservesoldaten sichern und das Nazi-Regime absetzen. Ein nahezu perfekter Plan, hätte es nur diesen massiven Holztisch nicht gegeben. Kapitel 4: Das Treffen in der Wolfsschanze. Wir sind wieder in dem Zug vom Anfang. Ihr wisst nun deutlich mehr über den Mann mit der Aktentasche, Stauffenberg. Es ist ein militärischer Dienstzug, mit dem er von Berlin nach Rastenburg fährt. Rastenburg liegt damals in Ostpreußen, was Teil des Deutschen Reichs ist. Heute gehört es zu Polen. Gegen 10 Uhr erreicht Stauffenberg den Zielbahnhof. Er wird von dort mit einem Auto abgeholt und direkt zum Führerhauptquartier Wolfsschanze gebracht. Hitler wählt damals übrigens diesen Namen selbst aus. Die Schanze liegt tief im Wald, gut gesichert mit Soldaten, Stacheldraht und Minenfeldern. Es ist ein unfassbar sicherer Bunker, aber nur dann, wenn man sich gegen einen offensichtlichen Angriff verteidigen muss. Nicht aber, wenn man dem Attentäter sogar selbst die Tür aufmacht. Um ca. 11 Uhr treffen Stauffenberg und sein Assistent am Bunker ein. Es ist für den Tag eine militärische Besprechung geplant, in der sich Hitler mit den anderen hochrangigen Offizieren bespricht. Stauffenberg wird auch eingeladen, weil er ja mittlerweile Chef des Stabs des Allgemeinen Heeresamtes ist. Dieses hohe Amt ist auch einer der Gründe, warum seine Aktentasche nicht durchsucht wird, als er das Gelände betritt. Mit dem Vorwand, sich vor der gleich stattfindenden Diskussion noch ein frisches Hemd anziehen zu wollen, zieht er sich in einen Nebenraum zurück. Sein Assistent hält Wache vor der Tür. Der Zeitpunkt ist also gekommen, die Bombe scharf zu machen. Es handelt sich damals um einen neuen britischen Plastiksprengstoff. Man muss einen Teil von ihm mit einer Zange abknipsen, dann ist er scharf. In der Sekunde, in der man ihn aktiviert, fängt eine Chemikalie geräuschlos an, sich zum Zünder durchzufressen. Erreicht sie ihn, explodiert die Bombe. Und der entscheidende Punkt dabei, das alles passiert geräuschlos. Stauffenberg aktiviert im Nebenzimmer also den ersten der beiden Zünder, dann... Ein Problem. Ein Offizier klopft an der Tür. Das Meeting wurde ein paar Minuten vorverlegt. Stauffenberg muss sich beeilen. Zusätzlich erschweren ihm seine Verletzungen eine schnelle, präzise Aktivierung der Zünder. Er schafft es daher, nur eine der beiden Bomben scharf zu machen. Jetzt muss sich Stauffenberg beeilen. Es dauert nur noch etwa 15 Minuten, bis der 1 Kilogramm schwere Sprengstoff detonieren wird. Und an dieser Stelle soll jetzt eine fatale Verkettung von Ereignissen zu einem großen Problem führen. Der erste Punkt, das Wetter. Der 20. Juli 1944 ist ein heißer Sommertag, Temperaturen um die 30 Grad. Zum einen reagiert der chemische Zünder durch die Wärme viel schneller. Schätzungen nach sind es nicht mehr 15 Minuten, sondern nur noch 10 Minuten. Dann die nächste Hiobsbotschaft für Stauffenberg. Das Treffen wird spontan verlegt. Es sollte ja eigentlich im dichten Bunker stattfinden, doch die Luft dort sei zu stickig. Es wird nach draußen in eine Baracke verlegt. Und das wird gleich sehr, sehr, sehr wichtig. Die Mitglieder der Sitzung betreten den Raum. Es sind 24 Personen anwesend. Stauffenberg platziert die Aktentasche unter dem Besprechungstisch, direkt neben Hitlers rechtem Bein. Hier platziert, würde die Bombe ihn sofort töten. Doch einer der Offiziere, der sich daneben setzt, stößt beim Hinsetzen mit den Beinen gegen die Tasche. Er schiebt sie daraufhin mit dem Fuß weit unter den Tisch, hinter ein massives Tischbein. Dieses befindet sich jetzt zwischen Bombe und Hitler. Das alles bekommt Stauffenberg schon gar nicht mehr mit. Er weiß, dass der Sprengstoff jede Sekunde detonieren kann. Sofort täuscht er ein wichtiges Telefonat aus Berlin vor und verlässt den Raum. Sein Assistent wartet bereits draußen auf ihn in einem Fluchtfahrzeug. Zügig verlassen sie die Schanze zum Flugplatz. Sie sind bereits einige hundert Meter entfernt, als um 12.42 Uhr... die Bombe explodiert. Stauffenberg und sein Assistent sehen hinter sich eine Rauchsäule über der Wolfsschanze aufsteigen. Mit hoher Geschwindigkeit rasen sie zum Flugplatz, wo schon eine Maschine nach Berlin zum Abflug bereitsteht. Als sie starten, ist sich Stauffenberg sicher. Hitler kann das nicht überlebt haben. Kapitel 5. Doch er lag falsch. Stauffenberg landet in Berlin. Sofort macht er sich auf den Weg in das Wehrmacht-Hauptquartier, das mittlerweile vom Widerstand besetzt wurde. Unterschiedliche Gerüchte machen die Runde. Einerseits lässt der Widerstand verkünden, dass Hitler tot ist. Andererseits gibt es davon keine Bestätigung aus der Wolfsschanze. Dort hat sich der Rauch mittlerweile gelichtet. Die Explosion war wie geplant enorm. Sie hat alle Fenster des Raumes zerschmettert. Und genau das ist der Punkt, der das nächste große Problem für Stauffenbergs Plan bereithält. Der Bunker, in dem das Treffen eigentlich hätte stattfinden sollen, hätte keine Fenster gehabt. Hier wäre die Explosionswelle vollständig im Raum geblieben. Sie hätte nicht entweichen können, also wäre sie wie ein lautes Geräusch immer wieder von den Wänden reflektiert worden und dadurch tödlich für alle Anwesenden gewesen. Doch die Verlagerung des Treffens in die Baracke verändert alles. Sie hat 6 große Fenster, 3 auf den beiden langen Raumseiten. Die Detonationsenergie kann so relativ schnell nach der Explosion den Raum verlassen. Sie ist noch immer so stark, dass sie 4 der Anwesenden das Leben kosten wird. Hitler ist jedoch keiner von ihnen. Er überlebt, auch durch einen weiteren Umstand. Wir erinnern uns, dass die Aktentasche an das Tischbein geschoben wurde. Zum Augenblick der Explosion lehnt sich Adolf Hitler gerade über den massiven Tisch aus Eiche, um auf eine Karte zu schauen. Er wird zwar durch den kompletten Raum geschleudert, er leidet Verbrennungen an den Beinen, ein gerissenes Trommelfell. Doch ansonsten bleibt er durch den massiven Tisch, die Fenster und das Tischbein unversehrt. Währenddessen hält die Widerstandsbewegung in Berlin allerdings an ihrem Plan fest. Sie sind auch überzeugt davon, dass Hitler tot ist. Operation Walküre wird in Gang gesetzt. Die Ersatzsoldaten stürmen sofort unter dem Befehl von Stauffenberg und General Obricht in ganz Deutschland wichtige zentrale Gebäude der Nationalsozialisten. Viele hochrangige Kommandeure sind sich zu diesem Zeitpunkt unsicher, auf wessen Seite sie stehen sollen. Wenn Hitler wirklich tot ist, sollten sie sich dem Widerstand anschließen, sonst werden sie verhaftet. Viele tun dies auch. Doch mit der Zeit kommen immer neue Meldungen, dass Hitler überlebt hat. Das Chaos im gesamten Deutschen Reich ist perfekt, bis Hitler sich persönlich aus der Wolfsschanze meldet. Er hat überlebt. Meist getrieben von einer Mischung aus Angst und Führertreue wenden sich fast alle vom Widerstand ab. Gegen 19 Uhr gilt Operation Walküre offiziell als gescheitert. Und an dieser Stelle wird klar, wie viel Risiko die Widerstandsbewegung rund um Stauffenberg mit all dem auf sich genommen hat. Denn Hitler und das NS-Regime wollen sofort Vergeltung. Es ist noch immer der 20. Juli, der Tag des Attentats, mitten in der Nacht. Stauffenberg, Ulbricht und alle weiteren Komplizen der Operation werden noch im Wehrmachtsgebäude verhaftet, zum Tode verurteilt und erschossen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den ersten Teil von Stauffenbergs berühmten Zitat aus Kapitel 3. Es ist Zeit, dass jetzt etwas getan wird. Sein Zitat damals geht noch weiter. Und zwar so: Derjenige allerdings, der etwas zu tun wagt, muss sich bewusst sein, dass er wohl als Verräter in die deutsche Geschichte eingehen wird. Unterlässt er jedoch die Tat, dann wäre er ein Verräter von seinem eigenen Gewissen. Stauffenberg wird also nicht zum Verräter seines Gewissens, aber zum Verräter des Landes, so öffentlich formuliert von Adolf Hitler. Und so heute mit einer gewissen Tragik die Zusammenfassung. Schon in jungen Jahren entwickelt Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, eine große Leidenschaft für das Militär. Auch dank seines genialen Verstandes arbeitet er sich schnell im Wehrdienst nach oben und ist zunächst auch absolut begeistert, als Adolf Hitler die Macht übernimmt. Er folgt ihm treu ergeben, geradezu blind, von Schlacht zu Schlacht, und mit jeder von ihnen erkennt er das wahre Gesicht des Krieges und des Nationalsozialismus. Vor allem auch die grauenhaften Nazi-Ideologien sowie die erbarmungslosen Verbrechen an der Menschlichkeit machen ihm schwer zu schaffen. Er tritt also dem Widerstand gegen Hitler bei und nachdem er in Tunesien dann auch noch lebensgefährlich verwundet wird und nur knapp überlebt, plant er Operation Walküre so zu verändern, dass sie damit die Nazis absetzen können. Sein dazu entscheidendes Attentat auf Hitler scheitert jedoch haarscharf und dadurch auch der gesamte Plan der Putschisten. Die Anführer des Widerstands werden noch am selben Tag hingerichtet. Auch Stauffenbergs Familie will Hitler, Zitat, bis auf das letzte Glied auslöschen. Doch daraus wird glücklicherweise nichts. Sie werden zwar gefangen genommen, doch als ein Jahr später der Krieg ein Ende findet und Hitler Selbstmord begeht, sind sowohl Stauffenbergs Frau Nina als auch seine 6 Kinder wohlauf. In den Jahren nach dem Krieg sieht man in Stauffenberg einen Verräter. Heute wird er vielerorts für seinen Mut als Held gefeiert. Und damit, meine liebsten Freunde des Wissens, sind wir am Ende der Folge angekommen. Hartes Thema, aber auch ein wirklich wichtiges, weil es zeigt, dass während der NS-Zeit nicht jeder Deutsche blind Hitler gefolgt ist. Es gab Widerstandsbewegungen und wie wir gehört haben, wäre es auch oft fast zum Sturz gekommen. Leider nur fast. Wäre das Attentat übrigens geglückt und Stauffenbergs Bewegung hätte wirklich den Zweiten Weltkrieg über eine Kapitulation sofort beenden können, hätte dies möglicherweise über 5 Millionen Menschen das Leben gerettet. Denn so viele Soldaten, Zivilisten und KZ-Häftlinge sterben allein noch nach dem Attentatsversuch im letzten Jahr des Krieges. Was für eine unglaubliche Zahl. Auch die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki wären vielleicht nie gefallen, wenn der Krieg in Europa schneller beendet worden wäre. Und auch hier nochmal der wichtige Hinweis. Wir versuchen in diesem Podcast, das Wissen dieser Welt kompakt, kurz und verständlich zu erklären, damit wir alle wissen, warum sie so ist, wie sie ist. Daher müssen wir aber einige Aspekte so ein bisschen vereinfachen, weil sie sonst einfach den zeitlichen Rahmen sprengen würden. Solltet ihr aber noch Fragen zum Thema haben, schreibt sie super gerne in die Kommentare oder als direkte Nachricht bei Instagram. Dann beantworten wir sie am Ende der nächsten Folge. Wie wir es auch jetzt tun werden. Letzte Woche ging es ja um die Dinosaurier und den gigantischen Asteroiden, der ihr Ende besiegelt hat. Das hier waren von euch die meistgestellten Fragen. Frage 1 kam wirklich am häufigsten, zum Beispiel auf Instagram von Philipp, aber auch auf Spotify von Valentin oder Fiete. Wie alt wurde so ein Dinosaurier eigentlich? Und da kann man sagen, das kam ganz auf die Größe an. Kleinere Dinos lebten oftmals so 10 bis 20 Jahre, die großen Langhälse konnten aber bis zu 100 Jahre alt werden. Spannend auch daran, der T-Rex hatte eine eher kurze Lebenserwartung. Er wurde im Schnitt so um die 30. Das weiß man übrigens deshalb, weil man ähnlich wie bei Bäumen auch bei Knochen, die man findet, Wachstumsringe zählen kann. Also man schneidet den auf und kann anhand der Dicke sehen, wie viele Jahre dieser Knochen schon gewachsen sein muss. Frage Nummer 2 kam auch sehr häufig, unter anderem von Lino und Mirko. Kann man den Krater heute noch sehen? Und die Antwort lautet hier ja und nein, weil den Krater, den gibt's noch, ja. Aber wie in der Folge erwähnt, hat er einfach einen Durchmesser von 180 Kilometern. Also nochmal, das ist größer als die Entfernung von Frankfurt nach Köln. Dazu liegt ein großer Teil davon heute unter Wasser. Man kann also noch Überbleibsel vom Krater sehen, doch die Größe und die Lage ermöglichen keinen direkten Blick auf ihn, wie man das manchmal von so Wüstenkratern kennt. Die letzte Frage habe ich unter anderem von Pengi gelesen. Wären wir Menschen jemals entstanden, wenn es den Asteroiden nicht gegeben hätte? Und das ist sehr spannend. Man kann natürlich nur hypothetisch darauf antworten, aber höchstwahrscheinlich lautet die Antwort nein. Ohne den Einschlag wären die Dinosaurier vermutlich weiter die dominierende Lebensform geblieben. Dadurch hätten unsere Vorfahren, die Säugetiere, kaum eine Chance gehabt, sich großflächig zu entwickeln. Auch wäre das Klima ein ganz anderes gewesen. Unsere Existenz verdanken wir also unter Umständen indirekt dieser Katastrophe. Dazu übrigens noch ein so spannender Fakt, über den ich gestolpert bin. Wir Menschen leben zeitlich gesehen näher am T-Rex als der T-Rex am Brachiosaurus. Und das muss man jetzt erstmal kurz erklären. Wir Menschen leben also zeitlich gesehen näher an Kreidezeit-Dinosauriern wie dem Tyrannosaurus als dieser an Jurazeit-Dinos wie dem Brachiosaurus. Und dieser Fakt lässt so ein bisschen erahnen, wie lange die Dinosaurier den Planeten dominiert haben. So, jetzt aber Johnny, over and out. Thema nächste Woche habt ihr schon gewählt. Wir werden ins Zeitalter der Piraten reisen. Das wird auch sehr, sehr spannend. Daher die Umfrage heute wieder etwas special. Und zwar könnt ihr mal abstimmen, was ihr euch alles für den neuen WhatsApp-Kanal wünscht. Wenn ihr übrigens Schwierigkeiten habt, den über den Link in den Shownotes oder über WhatsApp selbst zu finden, schreibt uns einfach. Das war's also für Folge 28. Wir hören uns wie immer am Sonntag wieder um 23.59 Uhr oder zwischendurch im neuen WhatsApp-Kanal. Bis dahin ganz viel Liebe an euch alle und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.